fortfahren mit der Betrachtung des ersten Buches Mose. Ihr könnt schon mal aufschlagen. Erstes Buch Mose, Kapitel 46. Da lesen wir gleich. Gottes Wege sind unergründlich. Das wissen viele von uns und das hat Elliot Löwenstein im Sommer 2015 auf Facebook gepostet. Er schrieb dann, der heutige Tag war wunderbar und hat für meine Mutter alles verändert. Wisst ihr, was passiert ist? Die Mutter von Elliot Löwenstein, die 79-jährige Johanna, hat zum ersten Mal seit ihrer Geburt ihre Mutter gesehen. Die Mutter war mittlerweile 100 Jahre alt, lebt irgendwo in einem Altenheim. Und das erste Mal seit der Geburt konnten die beiden sich in die Arme schließen. Ich finde, das ist etwas Weltbewegendes. Beide waren ihr ganzes Leben lang der Meinung, dass der andere bei der Geburt verstorben sei. Die Mutter dachte, die Tochter ist tot. Und die Tochter dachte, die Mutter ist tot, die wurde dann adoptiert. Und jetzt über Gentests und so weiter haben die sich irgendwie wiedergefunden. Ähnliche Dinge gab es schon immer. Und auch heute in der Geschichte, die wir betrachten im ersten Buch Mose, sehen wir auch eine Familienzusammenführung, wenn auch nicht nach 100 Jahren, aber nach ungefähr 20 Jahren. Ja, wir schlagen auf, erstes Buch Mose, Kapitel 46. Schauen da heute ab Vers 28 bis Kapitel 47, Vers 12. Und ich beginne mit der Schriftlesung, werde die aber schrittweise lesen und dann immer ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ab Vers 28. Jakob hatte aber den Juda vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Gosen weise. Und sie kamen in das Land Gosen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel, das ist Jakob, sprach zu Josef, nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Ich möchte auch noch mal mit uns beten. Vater, das sind bewegende Dinge, die wir hier hören und lesen. Und wir staunen darüber, wie manchmal Menschen wieder zusammenfinden. Wir wollen dich um Gnade bitten, dass wir heute etwas von diesem Text lernen können. Wir bitten aber vor allen Dingen darum, dass jeder von uns auch etwas mitnehmen kann für sein persönliches Leben. Bitte gib mir Gnade zum Reden, jedem zum Hören und dann auch zum Umsetzen im eigenen Leben. Amen. Nun, es waren ja keine 80 Jahre, die Jakob und Josef sich nicht gesehen hatten, aber es waren immerhin 20 Jahre, wo Vater und Sohn getrennt waren. Und Jakob war viele Jahre lang der Meinung, weil er den Lügen seiner anderen Söhne geglaubt hatte, Josef wäre verstorben, Josef wäre tot. Aber hier lesen wir heute von einem freudigen Wiedersehen und von einer Wiedervereinigung. Wir hatten ja während der Advents- und Weihnachtszeit unsere Betrachtung des ersten Buches Mose unterbrochen, hatten da andere, mehr weihnachtliche Themen gehabt, aber heute wollen wir die Predigtreihe aus dem ersten Buch Mose wieder weiterführen. Und ich glaube, wenn man sich so viele Wochen mit anderen Dingen beschäftigt hat, dann hat man vielleicht auch so ein bisschen vergessen, was war denn eigentlich in den letzten Wochen und Monaten da in dem ersten Buch Mose dran, was hatten wir da gelernt? Und deswegen beginnen wir mit einem kleinen Rückblick. Wir sind gerade bei der sogenannten Josefsgeschichte und die Josefsgeschichte ist eigentlich die Geschichte Jakobs mit seiner Familie, mit seinen Kindern. Jakob hatte insgesamt 12 Söhne und Josef war der Lieblingssohn von Jakob. Er war von seiner Lieblingsfrau Rahel und wurde von den damals 10 Brüdern erst einmal gehasst. Die konnten ihn nicht ausstehen und die wollten ihn loswerden. Und an einem Tag bot sich die Gelegenheit und Josef kam zu ihnen aufs Feld und da haben sie gesagt, jetzt haben wir die Chance, jetzt können wir ihn zur Seite schaffen, jetzt können wir ihn töten. Und durch göttliche Fügung war es dann so, dass sie ihn nicht getötet haben, sondern dass er verschont wurde, aber er wurde als Sklave verkauft. Und so kam er dann nach Ägypten, zunächst in das Haus Potiphars, wo er auch als Sklave diente. Dann aber verleumte ihm die Frau Potiphars und er wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen. Durch göttliche Fügung kam er da wieder hinaus. Grund war die Tatsache, dass der Pharao einen Traum hatte, den niemand erklären konnte. Und dann war da ein Mundschenk, der sagte, ah, ich kenne jemanden, den habe ich im Gefängnis kennengelernt, der kann Träume erklären. Und so kam Josef dann zu dem Pharao und konnte ihm seinen Traum erklären. Er konnte ihm sagen, was die Träume bedeuten. Er konnte ihn dadurch auf eine bevorstehende Hungersnot vorbereiten. Und der Pharao sagte, wenn ich hier so einen schlauen und weisen Mann habe, in dem Gottes Geist wohnt, warum sollte ich den dann nicht hier in meine Regierung einsetzen? Und er übertrug ihm praktisch die Regierungsgeschäfte. Und so wurde Josef zum zweiten Mann hinter dem Pharao. Aufgrund der Hungersnot kamen aber auch die 10 Brüder plötzlich nach Ägypten, weil es gab kein Brot und nichts zu essen bei ihnen zu Hause. Und so kamen sie plötzlich zu Josef, wussten aber nicht, dass es Josef war, aber Josef erkannte sie. Und das letzte Mal oder die letzten Male haben wir dann gesehen, Josef hat sich ihnen zu erkennen gegeben und er gab ihnen dann den Auftrag, zurückzugehen und die ganze Familie nach Ägypten zu holen und also auch den Vater Jakob mitzubringen. Und die letzte Betrachtung endete dann damit, dass Jakob sagte, ich will hingehen und Josef sehen, bevor ich sterbe. Und nun fangen wir hier wieder an und ja, gehen mit der Betrachtung des biblischen Textes weiter. Heute betrachten wir die Ankunft Jakobs und seiner Familie und in Ägypten. Der erste Punkt ist die Vereinigung von Jakob und Josef. Ich möchte erst mit ein paar kleinen Betrachtungen beginnen und dann versuchen, den Bogen immer wieder auch zu uns zu schlagen. Sicherlich ist die Wiedervereinigung von Jakob und seinem Sohn Josef der Höhepunkt nicht nur dieses Abschnitts, sondern der ganzen Josefs Geschichte. Da war so viel Leid, so viel Not, aber jetzt sind Vater und Sohn wieder vereint. Jetzt ist die Familie wieder zusammen. Und ich hatte es schon gesagt, nach mehr als 20 Jahren schließen sich Vater und Sohn wieder in die Arme. Das liest sich so einfach und so schnell. Aber man muss mal bedenken, was 20 Jahre sind und wie plötzlich sich die ganze Situation verändert hat. Jahrelang trauerte Jakob darüber, dass sein Sohn Josef tot ist und plötzlich steht er vor ihm und hat ihn wieder in dem Arm. Durch die Sünde der 10 Brüder wurde damals Josef dem Vater entrissen und nach Ägypten verkauft. Aber jetzt ist die Vereinigung der Familie und insbesondere von Vater und Sohn wieder da. In 2 Versen wird dieses Treffen beschrieben, nur in 2 Versen. Wir hätten einen ganzen Roman wahrscheinlich daraus gemacht. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef, nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und siehe, dass du noch lebst. Das ist eine Begegnung. Da sehen die sich 20 Jahre nicht, sie fallen sich um den Hals. Und das Erste, was der Vater dann sagt, schön, dass wir uns wieder haben, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Also, aber so ist die biblische Geschichtsschreibung, die ist einfach sehr komprimiert. Und Es fließen Freudentränen. Natürlich ist Jakob froh, endlich seinen Sohn wieder in den Armen zu haben. Und er wollte bestimmt nicht sagen, so, jetzt will ich sterben. Er konnte sagen, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Jetzt weiß ich, ich habe meinen Sohn wieder. Jetzt ist meine Seele ruhig darüber geworden. Jetzt habe ich Frieden und ich kann in Ruhe sterben. Er war ja nicht mehr der Jüngste, werden wir gleich sehen. Die Vereinigung dieser noch kleinen Familie Israels ist von großer heilsgeschichtlicher Bedeutung. Denn nun wird Gott die wiedervereinte Familie in Ägypten zu einem Volk, zu einem großen Volk heranwachsen lassen, um dann schließlich durch den Messias, den Herrn Jesus Christus, das Heil und die Rettung für alle Menschen zu ermöglichen. Bevor wir zum nächsten Abschnitt gehen, muss ich einfach mal kurz innehalten. Denn als ich das gelesen hatte, wie die zwei sich begrüßt haben, da musste ich an eine neutestamentliche Stelle denken. Und vielleicht habt ihr auch daran gedacht, als ich das eben gelesen habe, nämlich an die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der, nachdem er zur Umkehr kam, zur Besinnung kam, ja dann auch ein ähnliches Erlebnis hatte, dass er wieder versöhnt und vereint mit dem Vater war. Wir lesen davon im Lukas Kapitel 15 ab Vers 17. Da heißt es, nachdem der Sohn schon weg war, dieser Sohn aber kam zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann machte er sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater, und er hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist auch eine Geschichte, wo eine Beziehung wiederhergestellt wird. Die ist aber ganz anders. Dieser Sohn war nicht aufgrund der Sünde seiner Brüder vom Vater getrennt. Es war sein eigener Wunsch und es war seine eigene Sünde, es war seine eigene Entscheidung. Aber er kam irgendwann zur Besinnung und dann sagte er, was mache ich hier eigentlich? Und er kehrte um zu seinem Vater und es folgte dann diese wunderbare Vereinigung mit dem Vater. Und der Herr Jesus hat ja dieses Gleichnis oder diese Geschichte erzählt, um deutlich zu machen, dass Gott mit offenen Armen auf umkehrende Sünder wartet. Die damalige religiöse Elite hatte dem Herrn Jesus vorgeworfen, du nimmst ja Sünder an, du isst ja sogar mit Sündern. Und Jesus machte durch diese Geschichte und andere Geschichten deutlich, dass Gott darauf wartet, dass Menschen zu Gott umkehren. Und eben hat Nikolai davon gesprochen, was ist denn dein Lebensziel in diesem Jahr? Und vielleicht ist das der Punkt, wo Gott dich heute Morgen ansprechen möchte, dass du nämlich irgendwann mal von Gott weggelaufen bist, dass du dich von ihm entfernt hast, dass du dadurch deinen Frieden auch verloren hast. Du gehst deine eigenen Wege. Und durch dieses Gleichnis möchte der Herr Jesus doch deutlich machen, wenn du bereit bist, umzukehren, Gott nimmt dich gerne wieder an. Gott liebt dich. Gott wartet darauf. Aber es braucht deine Umkehr. Gott hat seinen Teil dazu getan. Deswegen hat er den Herrn Jesus gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Deswegen ist er ja am Kreuz gestorben, damit wir mit Gott, dem Vater, versöhnt werden können. Und wenn wir hier diese wunderbare Geschichte von der Versöhnung von Jakob und Josef sehen, von der Wiedervereinigung, dann können wir wirklich daran denken, dass Gott darauf wartet, dass wir als Menschen auch wieder zu ihm zurück umkehren können. Jesus oder der Vater sagte dann in diesem Gleichnis zu seinem Bruder, zu dem Bruder des Zurückgekehrten, dein Bruder war tot. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergekommen. Und das ist das Schöne, dass vielleicht am Jahresanfang auch eine Umkehr zu Gott, dem Vater, möglich ist. Das Schöne ist, dass er mit offenen Armen auf uns wartet. Gut, schauen wir mit der Geschichte weiter. Ich lese ab Vers 31, also wieder im ersten Buch Mose, Kapitel 46. Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters: Ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die in Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten, sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles, was ihnen gehört, mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt, was treibt ihr? So sollt ihr sagen, deine Knechte sind Viehzüchter gewesen, von ihrer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter. Dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Ja, dieser zweite Abschnitt handelt oder beschreibt Josefs Vorbereitung zur Ansiedlung seiner Familie in Gosen. Gosen, das ist, das werden wir später sehen, ein fruchtbarer Ort, wo eine fruchtbare Weide ist, wo sich die Schafe und die anderen Tiere gut ernähren können. Und wahrscheinlich war das ein Ort in der Nähe des Nildeltas. Wir lesen später, es war der beste Teil des Landes. Und er wird dem wachsenden Volk Israel samt den Tieren künftig genügend Nahrung geben und so zum Wachstum des Volkes beitragen. Also das war schon mal ein wirtschaftliches Interesse, dass die da dieses fruchtbare Land bekommen, aber es war nicht der einzige Grund. Ich glaube, dass, oder sagen wir es anders, Gosen liegt abseits der ägyptischen Städte und abseits des ägyptischen Machtzentrums. Es war ein abgeschiedener Ort. Und Josef hatte das Ziel, dass seine Familie und sein Volk von den Ägyptern etwas abgeschieden ist, dass sie eben nicht in Ägypten aufgehen und untergehen, sondern dass sie getrennt von den Ägyptern wohnen. Und ich glaube, dieser Schritt war sehr wichtig für die weitere Entwicklung des Volkes. Denn die Gefahr bestand ja, dass durch Vermischung, durch Heirat, die Israeliten mit den Ägyptern vermischen und dass sie so die Kultur der Ägypter und die Religion der Ägypter aufnehmen und dann untergehen. Und so ist dieser Schritt wichtig auch für die Weiterführung des Heilsplanes Gottes. Stellen wir uns nur mal einen Augenblick vor, was gewesen wäre. Die Enkel und Urenkel Jakobs wären inmitten der ägyptischen Kultur und dieses Umfelds aufgewachsen. Sie hätten untereinander geheiratet und sich so mit den Ägyptern vermischt und deren Kultur und Religion angenommen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und die Geschichte mit Israel wäre ganz anders verlaufen, als wir sie jetzt kennen. Aber lasst uns an dieser Stelle auch wieder über uns kurz nachdenken. Denn das Thema der Absonderung ist auch für uns als Gläubige ein wichtiges Thema. Wir alle leben in einem Umfeld oder in einer Umwelt, die von Unglauben geprägt ist. In unserer Nachbarschaft gelten andere Regeln, es gelten andere Werte, als die uns das Wort Gottes vermittelt. Der Nikolai hat es heute schon gesagt, was sind denn unsere Ziele eigentlich? Und ich kann das ja vielleicht an dieser Stelle mal sagen, weil das hat sehr gut gepasst, was Nikolai vorgelesen hat. Ich habe gedacht, welches Bibelwort möchte ich denn für dieses Jahr über mein Leben gerne geschrieben haben oder über mir wissen. Und da habe ich mir einen Vers ausgesucht, den Nikolai heute vorgelesen hat, der heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ich habe mir gedacht, mein Ziel für dieses Jahr soll sein, diesen heiligen Gott besser kennenzulernen. Und auf der anderen Seite möchte ich mein Leben so gestalten, wie es dieser heilige Gott von mir erwartet. Und nebenbei möchte ich auch noch 5 Kilo abnehmen, Nikolai. Aber das ist das, was mir in diesem Jahr wichtig sein soll, dass ich mein Leben um Gott dreht und ich mich an ihm orientiere. Und jetzt weiß jeder von uns, dass wir in unserer Nachbarschaft ganz andere Werte vermittelt bekommen. Und die Frage ist doch wirklich wichtig, woran orientiere ich mich denn eigentlich in meinem Leben? Welche Ziele sind für mich wichtig? Genau das, was Nikolai heute auch gesagt hat. Weil wir stehen in diesem Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite in der Welt zu leben und auf der anderen Seite wollen wir Gott gefallen. Und die Frage ist, ja, von wem wollen wir uns letztendlich prägen lassen? Und da spielt es eine ganz wichtige Rolle, wie ich mich im Verhältnis zur Welt, das heißt zu den ungläubigen Menschen, mit anderen Werten und mit einer anderen Lebenseinstellung sehe. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel im Kapitel 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und wir leben nun einmal in dieser Welt. Wir können uns nicht dieser Welt entziehen, aber wie Watchman Nee schon sagte, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und die Frage ist wirklich, was soll denn mein Leben prägen? Was soll mein Leben bestimmen? Wo möchte ich mich, ja, prägen lassen? Ich mach mal kurz aus, damit ich die Nase putzen kann. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Mittlerweile gibt es bei uns in Deutschland eine große sexuelle Freizügigkeit. Heute kann jeder auf sexuellem Gebiet machen, was und wozu er Lust hat. Und wenn du bei uns durch Kirchheim fährst, dann wirst du ein Plakat sehen, das von irgendeinem Bundesministerium gefördert wurde, wo eben die freie Liebe propagiert wird. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann ist genau das, was uns dort heute vorgelebt wird. Ganz zu schweigen von dem, was uns in den Medien tagtäglich überschwemmt, egal welche Medien du aufschlägst oder ansiehst, du kriegst Werte vermittelt, die ganz anders sind als die Werte, die wir im Wort Gottes hören, die wir von Gott vermittelt bekommen, von dem heiligen Gott. Zum Beispiel, wenn wir dann aufschlagen, den Kolosserbrief, den wir ja gerade in den Hauskreisen durchnehmen, da werden wir zu einer sexuellen Reinheit ermutigt und aufgerufen. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 5, da heißt es, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Doppelpunkt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes auf die Menschen. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Und hier sehen wir, wie grundverschieden die Werte Gottes sind von der Werte, die uns heute in der Welt vermittelt werden. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, in welche Richtung möchte ich denn eigentlich gehen? Und ich glaube, wenn der erste Punkt nicht für dich zugetroffen hat, muss ich zurück zum Vater gehen, dann mach dir darüber Gedanken, in welche Richtung soll mein Leben in diesem Jahr gehen? Möchte ich mich an den Geboten des heiligen Gottes ausrichten? Oder möchte, das wollen wir ja nicht, wir wollen nicht von der Welt geprägt werden, oder? Aber wir müssen aufpassen. Ihr habt vielleicht die Bilder von dem Tsunami der jetzt auch in der Weihnachtszeit wieder war, habt ihr vielleicht vor Augen. Da kam diese Welle und hat die Leute weggeschwemmt. Sie waren einfach zu nah am Wasser. Und wir müssen aufpassen, auch als Christen, dass wir nicht uns zu nah in die Gefahr begeben in die Welt. Lieber Abstand halten, lieber nah zu Gott gehen. Wir brauchen diesen Sicherheitsabstand. Warum sage ich das? Ich sage das, ich bin zwar jetzt 2, 3 Stufen über euch, aber ich sage das bestimmt nicht von oben herab. Ich kenne die Gefahr und ich bin oft genug auch schon gefallen und musste umkehren. Wir müssen uns nur darüber bewusst sein, dass eben Gottes Wort eine klare Richtung vertritt. Und wenn wir uns davon verabschieden, dann werden wir weggerissen und ja, wir gehen in die Irre. Auch wenn viele Gemeinden heute das sehr locker sehen, gerade mit der Sexualität zum Beispiel, das Wort Gottes spricht eine klare Sprache. Und ich habe dieses Beispiel jetzt nur gewählt, ist nur ein Beispiel. Man könnte auch noch über viele andere Dinge sagen, aber an diesem Beispiel wird es meines Erachtens wirklich sehr deutlich. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt, die sich von ihm abgewandt hat. Und er möchte, dass die Menschen zu ihm umkehren. Aber das wird nicht dadurch geschehen, indem wir uns der Welt anpassen, sondern vielmehr, indem wir uns von der Welt absondern und einen Gegenpol senden. Und auch wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen ihnen das Evangelium bringen. Und das bedeutet eben auch zu sagen, man kann nicht so weiterleben, wie es allgemein in der Welt heute praktiziert wird. Gut, gehen wir zum dritten Punkt. Und da sind wir jetzt bei Kapitel 47 ab Vers 1 und ich lese bis Vers 12. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach: Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kanaan gekommen, samt ihren Schafen und Rindern und aller ihrer Habe, und siehe, sie sind im Land Gosen. Er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder 5 mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor. Und der Pharao fragte seine Brüder: Was treibt ihr? Sie antworteten dem Pharao: Deine Knechte sind Schafhirten, wir und unsere Väter. Und sie sprachen zu dem Pharao: Wir sind gekommen, um uns im Land aufzuhalten, denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh. So hart beschwert die Hungersnot das Land Kanaan. Und nun möchten deine Knechte gerne im Land Gosen wohnen. Da sprach der Pharao zu Josef: Dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Land Gosen sollen sie wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihm den Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao fragte Jakob: Wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao: Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenige und böse sind meine Lebensjahre gewesen, und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinweg vom Angesicht des Pharao. Und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Ich denke, wir sehen in diesem Abschnitt, dass Gott seine Finger im Spiel hat. Es war so einfach, dass jetzt die ganze Familie nach Gosen ziehen kann, dass sie das beste Land bekommen. Josef hatte das auf der einen Seite vorbereitet, aber der Pharao hat ihm auch sehr gerne zugestimmt. Und so endet dieser ganze Abschnitt damit, dass das Haus Israel versorgt wird, dass sie genügend haben zum Leben und letztendlich, dass die ganze Familie, dass dieses ganze Volk ernährt wird. Das ist ein großer Teil in diesem Abschnitt. Es gibt aber noch einen anderen Teil und der ist eigentlich recht kurz. Und ich finde, dieses Treffen zwischen dem Pharao und Josef, das hat es irgendwie in sich. Man muss sich das mal vorstellen, was da passiert. Josef kommt zum Pharao und segnet ihn. Pharao stellt ihm eine Frage, wie alt bist du? Und er beantwortet die Frage und dann geht er wieder und segnet ihn. Es ist irgendwie ein eigenartiges Gespräch, aber Mose scheint es doch besonders wichtig zu sein, deswegen hat er sich auf diese Sachen konzentriert. Es ist auffallend, dass hier zweimal von einem Segen die Rede ist. Und wenn ein Autor etwas Wichtiges sagen will, dann wiederholt er das. Wir machen das ja ähnlich auch manchmal mit den Kindern. Wenn wir etwas sagen, dann müssen wir es manchmal zweimal sagen und dann verstehen das die Kinder besser und dann merken sie, aha, der Papa oder die Mama, die meinen das jetzt ernst. Aber hier ist es, denke ich, auch der Fall, dass Mose den Segen wiederholt, weil das war für ihn letztendlich wichtig. Und wir stellen fest, dass dieses Gespräch mit dem Pharao von Segen eingerahmt ist. Und dann werden wir mal kurz auf diese Frage noch eingehen. Aber lasst uns mal kurz darüber nachdenken, was ist denn eigentlich Segen? Oder was ist denn Segnen? Wenn hier zweimal von Segnen gesprochen wird, dann wollen wir uns kurz damit beschäftigen. Nun, wenn wir jemanden segnen, dann sprechen wir über ihm einen guten Wunsch aus, dessen Erfüllung aber Gott obliegt. Und es ist doch schön, wenn wir uns den Segen Gottes für das neue Jahr wünschen. Im Grunde ist das ein Segenswunsch, dass wir sagen, ich wünsche dir, dass Gott bei dir ist im neuen Jahr, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich führt, dass Gott dich leitet, dass Gott dir Gelingen schenkt. Im vierten Buch Mose lesen wir von dem Segen, mit dem Aaron die Kinder Israels segnen sollte. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie segnen. Und auch dieser Segensgruß, wir können den jetzt nicht auslegen, aber der beinhaltet das auch, dass Gott einen Menschen sieht, dass Gott einen Menschen ansieht, dass Gott gut und gnädig und wohlwollend die Israeliten ansieht, dass er ihnen Gutes tut und dass er ihnen Frieden gibt, dass er sie beschützt. Wenn du nach Bayern gehst, dann grüßen dich die Leute mit Grüß Gott. Wer kommt aus Bayern? Oh, da kommen doch ein paar kommen aus Bayern. Wisst ihr, was dieser Gruß bedeutet? Das wissen wahrscheinlich die wenigsten Bayern, außer ihr vielleicht. Aber im Grunde bedeutet dieser Gruß genau das Gleiche. Gott grüße dich. Gott möge dich sehen. Gott möge seine Augen auf dich lenken und werfen. Und er möge dich behüten und führen und leiten. Das beinhaltet dieser Gruß. Und wenn man das so sagt, ist eigentlich ein schöner Gruß. Und wenn man sich bewusst ist, wie man grüßt, dann ist das ja noch viel besser. Ist also etwas Schönes. Auch wenn wir zum Beispiel zu Beginn des Schuljahres die Kinder segnen oder wenn wir Ehepaare segnen, wenn sie heiraten oder wenn wir Mitarbeiter segnen, dann befehlen wir sie ja auch der Gnade Gottes an und wir wünschen ihnen, dass Gott zum Beispiel ihre Schulzeit gut werden lässt oder dass die Ehe oder der Dienst in der Gemeinde, dass es gelingt und fruchtbar wird. Wobei man sagen muss, das schließt ja das eigene Handeln in diesem Fall auch nicht aus. Wenn wir also jemandem einen Segen wünschen, heißt das nicht, dass wir uns zurücklegen können und sagen, jetzt lass Gott mal machen. Wir werden immer etwas dazu tun. Zum Beispiel der Bauer, er ist auf den Segen Gottes angewiesen, aber er muss trotzdem die Saat ausstreuen. Er kann ja jetzt nicht sagen, ja, weil Gott mich segnet, lege ich mich zurück und mach's mir bequem, sondern er wird seine Arbeit tun. Aber wenn Gott seinen Segen nicht gibt, und wir haben das gerade im letzten Sommer gesehen, wenn es mal eine Zeit lang nicht regnet, und stellen wir uns mal vor, es würde mal 2-3 Jahre in Deutschland nicht regnen, da könnten wir so viel aussehen, wie wir wollen, aber wenn Gott seinen Segen nicht dazu gibt und das Seinige dazu tut, dann ist letztendlich all unsere Bemühung auch umsonst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Ehe. Wir erbitten Gottes Segen, aber letztendlich sind wir auch gefordert, an unserer Ehe auch selbst zu arbeiten, manchmal auch zu ackern und zu pflügen und zu sehen und andere Dinge zu tun. Als Gläubige sind wir sogar aufgerufen, denen Gutes zu wünschen, die zu segnen, die uns sogar mit einem negativ begegnen, die uns vielleicht verfolgen und die uns das Leben schwer machen. Der Herr Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Also Segen ist, fassen wir das nochmal zusammen, etwas, was wir den Menschen wünschen, aber was letztendlich nur Gott geben kann. Segen ist etwas, was von Gott kommt, sei es Gesundheit, Gelingen, eine gute Ernte oder auch andere Dinge. Der größte Segen Gottes ist in dem Herrn Jesus Christus zu finden. Im Epheserbrief schreibt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Es gibt keinen größeren Segen als den, den Gott uns in dem Herrn Jesus Christus gibt. Dazu gehört zum Beispiel Sündenvergebung. Dazu gehört die Versöhnung mit Gott. Dazu gehört ewiges Leben, das heißt die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Das können wir nicht bei uns selbst machen. Das können wir uns nicht durch gute Werke verdienen. Das gibt Gott durch seinen Sohn. Wer an Christus glaubt, der erbt diesen Segen. Und er hat diesen Segen Gottes. Und wenn du den Herrn Jesus Christus hast und kennst, dann bist du der gesegnetste Mensch auf der Erde. Mit vielen anderen natürlich. Aber etwas Besseres gibt es nicht, als diesen Segen Gottes zu haben. Das ist wichtiger als Gesundheit. Das ist wichtiger als Reichtum und Wohlstand. Das Wichtigste ist, dass wir versöhnt mit Gott sind. Einen größeren Segen als den Segen, also dass wir durch Jesus mit Gott versöhnt sein können, gibt es nicht. Und wenn wir das haben, dann können wir wirklich uns freuen und dankbar sein. Okay, gehen wir zurück zum Text. Da sind plötzlich zwei Männer stehen sich gegenüber. Wir wissen nicht, wie alt der Pharao war. Aber auf der einen Seite steht der Pharao, der mächtigste Mann dieses Landes von Ägypten, reich und herrscht über ein Millionenvolk. Er hat alles, was er braucht, was er sich wünscht. Und auf der anderen Seite kommt da so ein hilfsbedürftiger alter Mann mit seiner 70 bis 200 Personen starken Familie. Er ist auf die Hilfe angewiesen des Pharao. Und jetzt passiert etwas, was eigentlich eine verkehrte Welt ist. Der Mann, der hilfsbedürftig ist, segnet den, der doch alles hat. Und er wünscht ihm Gottes Segen, er wünscht ihm diesen Segen. Warum kann er das tun? Er kann das tun, einmal weil er der Auserwählte Gottes ist, weil Gott einen besonderen Plan mit diesem Mann hat. Gott selbst hat ja den Jakob zweimal gesegnet und er hat ihm die allergrößten Verheißungen gegeben. Er hat die Verheißung, die er Abraham gegeben hatte, dann über Isaak auf Jakob legen lassen. Erinnern wir uns an die Verheißung oder an den Segen, den Abraham von Gott bekommen hatte. Da heißt es in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und so kommt jetzt dieser Jakob zu dem Pharao und Jakob kann den Pharao segnen. Er hat etwas, was der Pharao nicht hat. Er hat nämlich den Segen Gottes, den er dem Pharao weitergeben kann. Und so einmal kommt der Segen auf den Pharao, weil der Pharao bereit ist, den Israeliten zu helfen. Wer mich segnet, wer mein Volk segnet, den werde ich segnen, hat Gott ja dem Abraham versprochen. Und jetzt, wo der Pharao dieses Volk aufnimmt, kommt der Segen Gottes natürlich auch zu dem Pharao zurück. Es zeigt aber auch zwei weitere Dinge. Es zeigt, dass der Pharao, so reich und so gut er ist auf den Segen Gottes angewiesen. Er braucht den Segen Gottes. Denn wie schnell ist alles weg, was er hat? Man hat es bei Nebukadnezar gesehen. Und ein weiteres, Jakob macht dadurch deutlich, dass er, obwohl er jetzt wirklich von dem Pharao abhängig ist, dass er doch in Wirklichkeit von Gott abhängig ist. Er gibt diesen Segen eben weiter. Gut, und dann kommt es zu diesem eigenartigen Gespräch, das im Grunde nur aus einer Frage und einer Antwort besteht. Stell dir vor, du bist heute Nachmittag irgendwo zum Kaffeetrinken eingeladen. Du gehst zu deinem Nachbarn, sagst einen Segensgruß und dann fragt dich der Nachbar, wie alt bist du? Du gibst ihm die Antwort und dann segnest du ihn wieder und gehst wieder heim. Das sieht fast so aus, als wäre es hier so gewesen. Aber ich glaube, natürlich haben die sich noch über andere Dinge unterhalten. Aber es war für Mose nur das hier wichtig und deswegen hat er es auch nur weitergegeben. Wir wollen uns also der Frage nochmal jetzt abschließend zuwenden, wie alt bist du? Und Jakob war zu diesem Zeitpunkt 130 Jahre alt und wir erfahren dann später, dass er noch 17 Jahre lang in Ägypten gelebt hatte. Jakob sprach zu Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenige und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie reichen nicht an die Zahl der Lebensjahre derer meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Würden wir heute so reden? Was bedeutet denn das Wort Fremdlingschaft? Nun, das drückt grundsätzlich aus Aufenthalt in der Fremde. Wir wissen nicht genau, was Jakob damit gemeint hat. Meinte er, dass er in seinem Leben, das er bisher hatte, viel unterwegs war? Dass er denkt vielleicht an seine Flucht von seinem Bruder. Er denkt vielleicht an die Zeit bei Laban. Er denkt vielleicht auch daran, wie schwierig es war. Oder denkt er auch, wie es von Abraham gesagt wird, von seiner künftigen oder von seiner Beziehung zu Gott, dass er sich danach sehnt, dass er dahin kommt, was Gott ihm bereitet hat. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt kommt's. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister Gott ist. Wenn wir heute einige hundert Jahre, tausend Jahre nach vorne blicken, dann haben wir als Christen auch eine Heimat, auf die wir zugehen. Wir haben eine himmlische Heimat, die auf uns wartet. Der Herr Jesus hat gesagt, in meinem Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Als Christen wissen wir, dass wir hier nur Gast auf Erden sind, dass wir hier gewissermaßen Fremdlinge sind und dass unsere Heimat im Himmel ist. Wenn dir das nicht bewusst ist, dann möchte ich dir empfehlen, besuch den Johannes König, der wird es erzählen. Er erzählt nämlich gern davon, dass er hier ein Gast ist und dass er darauf wartet, in die himmlische Heimat zu kommen. Ne, Johannes, erzählst du uns oft. Und bei dem Johannes und auch bei anderen Leuten wird uns das immer wieder bewusst. Es hilft uns nämlich, die Ausrichtung zu finden für das, was wirklich wichtig ist. Wenn ich dich frage, wie alt bist du? Oder wenn ihr mich fragt, wie alt bist du? Dann muss ich sagen, ich bin 55 Jahre alt. Und auch wenn ich noch ein paar Jahre lebe, so lange ist das eigentlich nicht mehr, oder? Und die Frage ist, was mache ich mit meinen letzten 20 Jahren? Oder vielleicht sind es auch nur 5, vielleicht ist es auch nur ein Jahr, vielleicht sind es auch noch 40 Jahre, ich weiß es ja nicht. Aber diese kurze Zeit, die mir noch zur Verfügung stellt, was will ich denn damit eigentlich machen? Wir sind wieder bei dem Jahresziel und letztendlich bei unserer Ausrichtung für das Leben. Wofür lebe ich denn eigentlich? Und es gibt manche Menschen, die leben für das Hier und Jetzt. Manche sagen so drastisch, dass sie sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns Feste feiern und das Leben genießen und mitnehmen, was wir können, weil dann ist das Leben vorbei. Wir Christen wissen, wir haben eine himmlische Heimat. Wir sind Fremdlinge hier und wir tun gut daran, wenn wir uns auf diese himmlische Heimat vorbereiten. Wenn wir uns wirklich ein Stück weit als Fremdlinge, als Ausländer in dieser Welt sehen, weil unsere Heimat ist im Himmel. Da wollen wir hin, da ist unser Ziel. Da lasst uns danach hinstreben. Und uns in dieser Zeit, die wir hier noch haben, auch ja, darauf vorbereiten. Wie mache ich das? Wie bereite ich mich darauf vor? Ich glaube, es ist für mich immer wieder wichtig, dass ich mir dieses Ziel einmal vor Augen halte. Und mir wird dieses Ziel vor Augen gehalten, indem ich hierher komme, indem der Nikolai mir sagt, überleg dir, was du mit deinem Leben machen willst. Und ich brauche das letztendlich jeden Tag neu. Und deswegen ist eins meiner Ziele, das ich mir für dieses Jahr auch vorgenommen habe, ich möchte jeden Tag die Bibel lesen, damit Gott immer wieder mich auch ermahnen kann, mir sagen kann, was wichtig ist, damit ich den Fokus auf das habe, was in meinem Leben wirklich wichtig ist. Und glaubt nicht, dass mir das immer leicht fällt. Es gibt so viel zu tun, und ich schlafe auch gerne mal, aber wisst ihr, das ist doch das wirklich Wichtige. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir brauchen das Wort Gottes. Das ist die Nahrung, die wir immer wieder brauchen für unser Leben. Und wenn du vielleicht noch kein Ziel hast für dieses Jahr, dann wäre das vielleicht was zu sagen, ja, ich möchte jeden Tag wenigstens ein Kapitel in der Bibel lesen. Und ich möchte mir vornehmen, wirklich regelmäßig den Gottesdienst und auch die Kleingruppe zu besuchen, weil da kriege ich doch geistliche Nahrung und Ermahnung. Warum? Weil unsere Heimat im Himmel ist. Weil wir das Brot vom Himmel, das Wort Gottes immer wieder brauchen, wie unser tägliches Brot. Das ist so ganz wichtig. Unsere Heimat ist bei Christus. Christus, dem Gekreuzigten, der heute in der Herrlichkeit ist. Der Schreiber des Hebräerbriefs, wir wissen ja nicht, wer es war, er sagt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es gibt für uns Gläubige im Grunde nur einen Ort in dieser Welt und der ist nah, bei Christus zu sein. Und machen wir uns nichts vor, Christus war auf der einen Seite sehr beliebt, auf der anderen Seite war er so unbeliebt, dass sie ihn getötet haben, sie wollten ihn nicht. Und das kann uns als Gläubige auch passieren. Es ist nicht so, dass uns dann die Welt zujubeln wird. Im Gegenteil, wir werden die eine oder andere Schwierigkeit bekommen, die jetzt bei uns in Deutschland noch relativ moderat ist. Wenn wir in andere Länder gehen, dann kann das schon sehr viel schwerere Auswirkungen haben. Aber das ist egal im Grunde. Wichtig ist, dass wir uns zu Jesus halten, dass wir nah bei Jesus sind. Und ich hoffe, dass wir diese Entscheidung am Jahresanfang treffen oder erneuern, zu Jesus, zu dem Vater zurückzukommen und mit ihm auch dieses neue Jahr dann zu leben und zu gestalten. Und ich glaube, dann werden wir genau diese wunderbare Freude und diesen wunderbaren Frieden erleben, von der wir hier in dieser Geschichte gelesen haben, als Vater und Sohn sich nämlich in die Arme genommen haben. Diese Vereinigung zwischen Vater und Sohn, diese Einheit, die wir erleben dürfen mit Christus, mit dem Vater, das ist das Beste, was es gibt. Und das ist das, was wir auch in unserem Leben wirklich brauchen. Und dann, das ist der letzte Satz, dann werden wir auch zum Segen werden können für diese Welt. Wollen wir hier beenden? Ich bete mit uns, stehen wir dazu auf. Vater, wir danken dir für die Tatsache, dass deine Wege unergründlich sind. Und dass wir auch gesehen haben, wie du Menschen zusammengeführt hast, die wieder so lange getrennt waren, ob das 80 Jahre oder 20 Jahre waren. Und es ist immer wieder ein Wunder, Herr, wenn ein Mensch zu dir kommt, wenn er durch dich, Herr Jesus, mit dem Vater versöhnt wird, wenn Frieden mit Gott geschlossen werden kann, wenn ein Mensch umkehrt und an dich, Herr Jesus, glaubt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Gnade gibst, dass das heute und in diesem Jahr immer wieder passiert, dass Menschen zu dir umkehren, dass sie zum Glauben, zum lebendigen, rettenden Glauben an dich kommen. Und ich möchte dich für alle bitten, Herr, die dir gehören, dass du Gnade schenkst, dass jeder in diesem Jahr auch den Weg mit dir geht, ausgerichtet ist auf dich, Dinge abzulegen, die dir nicht gefallen, und Dinge zu tun, die dir gefallen. Herr, wir beten darum, halte uns nah bei dir Tag für Tag, dass keiner von uns abirren mag, sondern schenk uns Gnade und Freude in der Gemeinschaft und in dem Zusammensein mit dir. Führe und leite du uns, Herr, und gib du uns deinen Segen auch für dieses Jahr. Amen.